Willkommen bei Next Level Change, Erfolgsfaktoren für Veränderung. Ihr Podcast für praxisnahe Impulse, die Ihre Veränderungsprojekte auf das nächste Level bringen. Durch die heutige Episode begleitet Sie Ihr Moderator, Professor Christoph Schönfeld. Viel Spaß!
Herzlich willkommen bei Next Level Change, deinem Podcast für zeitgemäßes Veränderungsmanagement. Veränderung ist längst kein Ausnahmezustand mehr, sondern Alltag in Organisationen. Und doch scheitern viele Change-Initiativen nicht an guten Ideen, sondern an fehlender Klarheit, Überforderung der Menschen oder mangelnde Nachhaltigkeit in der Umsetzung. In dieser Folge spreche ich über wichtige Muster wirksamer Veränderung und mein Gast ist heute André Häusling von HR Pioneers. Er ist mehrfach in den vergangenen Jahren zu einer der 40 führenden Köpfe des Personalwesens gekürt worden. Und André begleitet seit vielen, vielen Jahren Organisationen bei tiefgreifenden Veränderungsprozessen und ist ein absoluter HR-Experte. Er gestaltet mit seinem Team HR Pioneers Organisationen zukunftsfähig und verbessert die Zusammenarbeit nachhaltig. Sein Fokus liegt dabei weniger auf Methoden, sondern auf der Frage, wie Veränderung im Alltag von Organisationen wirklich wirksam wird. Und seine Botschaft an alle, die in Unternehmen sozusagen Veränderung initiieren wollen, lautet: Fang an, HR und Führung anders zu denken, und dann heißt es einfach machen. André, schön, dass du da bist.
Hallo Christoph, vielen Dank für die Einladung.
Genau, und ich freue mich heute extrem, weil du so viel Wissen in den letzten Jahren gesammelt hast um das Thema Veränderungsmanagement. Und da ist einfach viel Bewegung. Und wenn ich auf Organisationen schaue, und vielleicht kannst du auch sozusagen mal deine Perspektive daraufhin teilen, sehe ich häufig, dass Veränderungen initiiert werden, ja, aber Veränderungsinitiativen auch ins Stocken geraten oder auch verpuffen. Und die Frage ist manchmal so, ja, aus deiner Sichtweise, woran liegt das, dass manche Veränderungen initiieren wollen, aber die kommen dann irgendwie nicht so zum Tragen und es braucht halt irgendwie eine gewisse Zeit. Und ja, da hätte ich gerne mal so deine Expertenmeinung oder deine persönliche Perspektive auf dieses Thema, was du so in deiner ganzen Beratungspraxis beobachtest.
Ja, ist eine spannende Frage, die uns in der Praxis in den letzten Jahren ja auch immer beschäftigt hat und weiterhin beschäftigt. Da gibt es sicherlich viele verschiedene Problematiken und Herausforderungen. Ich würde mal drei rausgreifen, warum die häufig so, ich sag mal, scheitern oder ins Stocken geraten. Der erste ist, dass aus meiner Sicht häufig die Gründe fehlen. Veränderung funktioniert am besten, wenn wir Schmerzpunkte haben, wenn wir uns in Bewegung wollen, setzen müssen sozusagen. Und die Gründe, die sind häufig nicht klar und die sind vielen auch nicht transparent oder wenn die Gründe nicht stark genug sind. Ne? Das kennen wir bei uns persönlich auch, jetzt zum neuen Jahr schlaue Vorsätze genommen. Ja. Wenn der Schmerz nicht groß genug ist, was zu verändern, dann wird das schnell wieder versanden. Deswegen ist es klar, wichtig, diese Gründe wirklich auf den Punkt zu bringen und nicht nur so abstraktes Bullshit-Bingo, ja, die Welt wird komplexer, wir müssen digitaler werden oder so ein Zeug, sondern wirklich, what's in it for me? Was habe ich als Mitarbeiter oder als Führungskraft davon? Wo ist der emotionale Trigger, um mal mitgehen zu können? Der zweite Punkt, den wir in der Praxis sehen, ist, dass viele Veränderungsinitiativen häufig einfach schlecht organisiert sind. Das heißt, die sollen irgendwie so nebenbei mitgemacht werden. Und es funktioniert einfach nicht. Veränderung braucht einfach auch Raum und Zeit. Und den müssen wir den Initiativen geben. Das heißt, die brauchen eine gewisse Priorität. Sonst funktioniert das einfach nicht. Und der dritte Punkt ist schlicht und ergreifend der Partizipationsgrad von den Veränderungsprozessen. Ich kann Veränderungen nicht anordnen, sondern ich brauche einen gewissen Partizipationsgrad, dass Menschen sich darauf einlassen können und auch ein gewisses Commitment zu einer Veränderung aufbauen können. Und wenn das nicht da ist, dann ist es relativ schwierig. Also zusammengefasst, so husch, husch, schnell nebenbei und dann wird das schon, funktioniert einfach nicht.
Ja, das glaube ich auch. Wie würdest du das so für dich einschätzen? Ist dabei sozusagen die Top-Führungsriege besonders verantwortlich? Also, dass die sozusagen auch nochmal die Klarheit reinbringt, dass die auch klar sozusagen eine Priorität verleiht, also den Veränderungsinitiativen und auch sozusagen ganz aktiv Mitarbeitenden in die Partizipation bringen? Oder wie würdest du sozusagen so das Thema Top-Führungsmanagement in diesem ganzen Konstrukt Veränderung sehen?
Also natürlich spielt das Top-Management in den Veränderungsprozessen eine wichtige Rolle, aber es nur aufs Top-Management zu reduzieren, wäre mir einfach zu wenig. Mhm. Also natürlich brauchen wir das Top-Management, dass die in gewisser Hinsicht vorweggehen, Raum einräumen und auch bestimmte Dinge sichtbar und wirksam machen, das definitiv. Ich sehe aber auch in vielen Veränderungsprozessen, dass es sich häufig sehr leicht gemacht wird, sich aus Veränderungsprozessen rauszuziehen und zu sagen, ja, die da oben machen ja auch nicht mit oder die da oben, die wollen auch nicht und deswegen muss ich auch nicht und so weiter. Mhm. Am Ende liegt der Veränderungsprozess in der Verantwortung von allen Beteiligten. Mhm. Und ich glaube, da ist es auch dran, an Mitarbeitenden oder Führungskräften im mittleren Management auch Dinge einzufordern, aufmerksam zu machen und bei sich selber anzufangen und nicht nur nach oben zu gucken. Das ist relativ leicht. Und auch bewährt in der Praxis, führt aber nicht zu gelingenden Veränderungsprozessen.
Ja, glaube ich auch. Da müssen wir beide wirklich auch schmunzeln, dass das häufig auch so ein Punkt ist, warum Veränderungsinitiativen scheitern oder nicht sozusagen konsequent verfolgt werden, weil es dann irgendwann auch so einen Pain-Moment gibt im Top-Management und dann heißt es, naja, es war mir gar nicht so bewusst, dass das auch auf uns zukommt. Bei dem Thema Klarheit, das kann ich super nachvollziehen, André, also zu wissen, warum mache ich das? Und was bedeutet das konkret in der Verbesserung meines Alltags? Was würdest du da empfehlen aus deiner Perspektive? Wie kriegt man das hin? Also das, so eine Klarheit hinzubekommen, also dass es so konkreter wird, also dass es nicht heißt, ja, wir müssen mit der Dynamik umgehen, wir müssen mit der Demografie umgehen, wir müssen uns digitaler aufstellen, wir müssen KI nutzen. Das sind ja sehr große, abstrakte Themen, die, glaube ich, auch viele Menschen beobachten. Aber wie kriegt man das so ein Stück weit stärker auf die Alltagssituation hingemünzt? Oder was würdest du da empfehlen, André?
Naja, ich glaube, es geht darum, die konkreten Probleme mal zu benennen, die damit gelöst werden sollen. Mhm. Und je tiefer wir reingehen, desto konkreter werden sie nun mal. Mhm. Das braucht Zeit, das braucht Dialog, das braucht auch Raum. Das ist manchmal auch unbequem, weil wir natürlich denken, die Zeit, die haben wir eigentlich nicht. Nur hinten raus holt es uns dann wieder ein. Mhm. Deswegen glaube ich, lohnt es sich, das zu Beginn zu investieren, wirklich konkreten Dialog zu suchen, mit verschiedenen Stakeholder-Gruppen hinzugehen und zu sagen, welches Problem wollen wir genau lösen und woran messen wir vor allem eigentlich auch, dass sich wirklich was verändert. Und in den Veränderungsprozessen hilft es dann natürlich allen Beteiligten, wenn wir eine gewisse Transparenz über Fortschritt haben, dass wir auch Momentum als Organisation aufbauen. Wenn das nur im stillen Kämmerlein passiert, warum sollte ich mitmachen? Ich habe nichts davon, ich sehe auch keinen Fortschritt, also lasse ich es bleiben oder arbeite dagegen.
Ja, und bedeutet das auch so ein bisschen auch nochmal stärker, das Thema Bühne zu eröffnen für Fortschrittinitiativen? Also, dass man so ein Stück weit auch sieht, wo befinde ich mich denn auf dem Weg? Und es hat sich gelohnt für mich, in die Veränderung zu investieren.
Definitiv. Also wir brauchen ja die Erfolgsstories, dass wir sehen, es bringt was, dass wir Momentum erzeugen. Also das heißt, in Veränderungsprozessen schauen wir und empfehlen wir auch immer, dass wir uns erstmal auf die MultiplikatorInnen konzentrieren, die das auch schon erlebt haben und dass die auch ihre Erfahrungen teilen. Und dann kriegen wir die BedenkenträgerInnen und alle anderen auch wesentlich leichter mitgenommen. Aber wir müssen es in irgendeiner Form sichtbar machen. Das heißt, wir brauchen dafür Review-Formate, Dialog-Formate, brauchen aber auch Zahlen, Daten, Fakten, brauchen das Teilen von Erfolgsstories, von persönlichen Erfahrungen und Geschichten und so weiter und so weiter. Und dann kommen wir auch in Flow als Organisation rein.
Ja, und das ist ja auch ganz spannend, dass du sagst, dass ihr häufig auch mit Multiplikatoren arbeitet, die sozusagen als so First Mover initiiert werden und die sozusagen unmittelbar erleben, hey, die Anstrengung lohnt sich und zahlt sich sozusagen in der Verbesserung meines Alltags aus. Oder wie habe ich das zu interpretieren?
Genau, also die benötigen wir und es gibt Menschen, die vielleicht auch zu Beginn eine höhere Leidenschaft für einen bestimmten Veränderungsprozess haben, weil sie vielleicht eine höhere Betroffenheit haben, einen höheren Antrieb haben, andere Treiber haben, Veränderungsprojekte auch nach vorne zu bringen, welches auch immer sind. Und dann sollten wir mit denen starten und anfangen, bevor wir uns mit den Widerstandskämpfern beschäftigen, dass wir die alle aufgelöst kriegen. Das funktioniert nicht.
Ja, und was ich auch spannend finde, das Thema, was du auch gerade angesprochen hast, André, das Thema die richtigen Prioritäten setzen. Und manchmal ist es so, dass die Mitarbeitenden dann sagen, ja, oh Gott, jetzt schon wieder eine Veränderungskurve, die ich da begleiten muss oder eine Initiative und jetzt wird schon wieder ein anderer Workflow von mir verlangt. Gibt es so Punkte aus deiner Perspektive, die man auch einfach weglassen kann im Change? Also wo du sagst, naja, klar, wir laufen alle bei 100% und jetzt noch mehr ist manchmal schwierig, aber wo siehst du manchmal auch einen guten Hebel, Dinge wegzulassen?
Naja, es sind zwei verschiedene Aspekte. Also der erste Aspekt bezogen auf das Weglassen ist, dass wir dadurch halt Räume schaffen. Wir können nicht alles gleichzeitig machen. Es funktioniert nicht. Wenn du 8, 9 oder 10 Stunden am Tag arbeitest, dann können wir bestimmte Dinge machen. Das ist die Timebox, die wir haben. So, und das ist ähnlich wie wenn du jetzt zum Jahresstart vielleicht deine Ernährungsgewohnheiten änderst. Wenn du jetzt anfängst, Salat und Gemüse zu essen, aber die Chips und die Cola und das Bier abends nicht weglässt, dann wirst du keinen Effekt haben. So, sondern das eine bedingt das andere, wenn du einen Effekt haben willst. Das heißt, wenn wir uns konzentrieren, müssen wir Dinge weglassen. Deswegen sagen wir immer, entscheiden heißt verzichten. Und die Frage ist, worauf können wir verzichten, wenn wir bestimmten Thema die Priorität geben? Und dann sehen wir in der Praxis auch, und das sehe ich bei mir in meinem eigenen Unternehmen auch, dass wenn ich es schaffe, gemeinsame Prioritäten zu schaffen und ein gemeinsames Verständnis davon zu kriegen, dass wir wesentlich performanter, wesentlich effizienter und effektiver arbeiten. In den meisten Organisationen haben wir ja momentan das Problem, dass wir Stau haben. Im Stau auf der Autobahn, wie auf der A3 oder sonst wo, wo du gerade in Deutschland zuhörst. Ja. Weil wir zu viele Initiativen gleichzeitig draufschieben. Wenn du noch Baustellen hast und Fahrbahnverengung, dann entsteht ganz schnell Stau. So, das heißt, dass was wir hinkriegen müssen, ist, dass wir einen guten Flow kriegen. Das heißt, dass wir die richtigen Kapazitäten sozusagen allokieren und die richtigen Themen auf die Autobahn bringen, dass wir in einen kontinuierlichen Fluss kommen. Das kriegen wir nur hin, wenn wir in der Organisation gemeinsame Prioritäten haben. Wenn Team A andere Prioritäten hat als Team B, aber auf die Kapazitäten des anderen Teams zugreifen muss, gibt es nichts. Und das Muster sehen wir in ganz vielen Organisationen, das Muster sehen wir in ganz vielen Veränderungsprozessen. Deswegen dauern sie lange, sind zäh und die meisten Leute haben keinen Bock mehr auf Veränderungsprozesse, weil sie sehen, so eine Stabilität haben und sagen, ey Leute, lasst uns einfach mal arbeiten und auf mit dem ganzen Krempel.
Ja, genau. Das ist so auch ein schönes Bild, André, vielen Dank dafür mit diesem Stau auf der Autobahn. Das ist, glaube ich, super toll übertragbar in Organisationen. Und wie gelingt euch das, oder wenn du Organisationen begleitest in der Veränderung, wie gelingt es dir denn da, die richtigen Prioritäten zu setzen und sozusagen auch so das Grundrauschen an Bewegung irgendwie so ein bisschen besser in den Griff zu bekommen, also zu priorisieren oder vielleicht auch nochmal eine neue Spur aufzumachen oder irgendwie zu sagen, bestimmte Dinge bremse ich jetzt erstmal ab, damit man quasi diese Veränderungsdynamik überhaupt erstmal freilässt. Wie macht ihr das? Also habt ihr dann so Austauschformate oder wird das besprochen mit den Führungskräften? Wie gelingt es dir, sozusagen diese Organisation ja auf diese Veränderung hin zu synchronisieren?
Ja, also natürlich erleben wir es in der Praxis auch, dass wir so hören, Herr Häusling, bei uns ist alles gleich wichtig, ne? So, wir können nicht priorisieren. Und das ist natürlich Bullshit. Natürlich können wir priorisieren und jeder Mitarbeiter, jede Mitarbeiterin priorisiert jeden Tag. Die Priorisierungskriterien sind dann häufig nach Hierarchie oder nach wer am lautesten brüllt oder nach welchen Kriterien auch immer. Aber jeder Mensch in den Organisationen hat auch heute Priorisierungskriterien. Und meistens hat jede Person für sich andere und wir haben dadurch keine gemeinsamen Prioritäten.
Ja.
So, das heißt, das, was wir in der Praxis machen, sind drei Dinge einzuführen, nämlich einmal Meetings, Tools und verantwortliche Rollen. Ja. Und in der Praxis starten wir meistens dabei, ein Tool aufzubauen. Wir nennen das Prio-Board. Das heißt, die Grundproblematik, die wir lösen, ist das gemeinsame Zugreifen auf gemeinsame Kapazitäten. Das müssen wir verändern. Das heißt, in einem Workshop lassen wir beispielsweise alle Themen auf Post-its schreiben, an denen gerade mehr als ein Team arbeitet oder je nach Aggregationsebene mehr als ein Bereich arbeitet.
Ja.
So, und dann hast du ganz schnell 30, 40 Post-its an der Wand, wo du siehst, so, oh, das ist aber ganz schön viel irgendwie, ja, ne? So, und dann, okay, in den nächsten zwölf Wochen, was ist denn davon jetzt wirklich relevant? So, und dann fliegen schon mal 20 raus, dann bleiben noch 20 übrig. Und in die 20 bauen wir dann eine Priorisierungslogik rein, die wir gemeinsam mit den Beteiligten schätzen. Dann nehmen wir meistens ein Vorgehen, was aus drei Priorisierungskriterien besteht, nämlich einmal aus dem Kundennutzen, aus dem strategischen Nutzen, und wir nennen das Risk Value, also was ist das Risiko, wenn wir es nicht machen.
Ja.
Das können auch gesetzliche oder Governance-Anforderungen sein, wenn wir bestimmte Dinge nicht tun oder nicht einhalten. Und daraus entsteht eine Priorisierungslogik. Das ist relativ fix gemacht und vor allem hast du eine gemeinsame Priorität, wo du dann in der Praxis auch gucken kannst, dass wir uns einigen, dass wir erst alle Kapazitäten aus den Teams auf Prio 1 Thema geben, dann auf 2, dann auf 3. Und das ist dann natürlich eine Gewohnheit und eine Übung, sich auch dran zu halten. Und dann brauchst du Meetings, wo du immer wieder drauf guckst auf dieses Werkzeug. Da bauen wir meistens so ein recht gängiges Kanban-Board, also Taskboard. Und dann gibt es verantwortliche Rollen, die das schätzen, aber die Projekte umsetzen und so weiter. Also es ist eigentlich relativ unspektakulär und unglaublich wirksam.
Ja, ja, finde ich auch. Also auch nochmal zu sagen, auch so eine Transparenz zu schaffen, woran wirken wir alle gerade ein? Ich glaube, dass das ja auch so eine Konsequenz ist von der Zunahme von Komplexität, dass man gar nicht mehr so genau abschätzen kann, wo laufen denn gerade Prioritäten drauf oder Arbeitszeiten der einzelnen Teams. Und das dort nochmal in so eine Übersicht zu bringen, finde ich auch total klug.
Und das ist ja total wichtig, weil heute weißt du ja auch nicht mehr, ist das Thema noch relevant oder nicht, weil jetzt komme ich heute mit Thema A um die Ecke und in 2 Wochen kommt aber schon jemand wieder mit Thema B um die Ecke und dann musst du Thema B machen, aber weißt du auch schon gar nicht mehr, ist Thema A jetzt noch relevant? Ist das bei mir noch im Themenspeicher? Muss ich das noch irgendwann machen oder ist das unwichtig? Ja. Und dadurch entsteht ja eine riesen Mental Load in den Organisationen, deswegen sind wir alle so am Limit, weil wir halt ganz viele lose Enden produzieren und gar nicht wissen, was wir mit denen machen sollen. Und das aufzuräumen und Klarheit zu schaffen, ist einfach ein unglaublich wichtiger Aspekt, um einfach auch eine gute Performance als Organisation entwickeln zu können.
Ja, glaube ich auch, dass das total klug ist, das nochmal für alle sichtbar zu machen. Und das Thema Sichtbarkeit würde ich auch gerne nochmal koppeln an dein Argument, nämlich zu sagen, naja, what's in for me? Also jeder fragt sich, jeder Mitarbeitende, wo ist mein Mehrwert, wenn ich die Veränderung eingehe? Ja. Und hast du da einen Tipp oder auch ein Lifehack irgendwie, wie das Organisationen gelingt, weil das ja vielleicht auch sehr individuell ist oder dass es sozusagen auch unterschiedlich ist im Bereich, also ne, unterschiedliche Bereiche haben unterschiedliche Vorteile der Veränderung und wie gelingt dir das oder mit welchen Instrumenten kann das glücken?
Also ehrlicherweise muss man ja sagen, nicht jeder hat was von jeder Veränderung. Ne? So, das wäre schön, wenn das so ist, aber es gibt Veränderungsprozesse, da hat nicht jeder was von. Also die müssen gemacht werden, die finden wir vielleicht auch nicht schön und trotzdem müssen sie gemacht werden. Das gehört auch dazu, da will ich jetzt Veränderungsprozesse nicht so, zu sehr glorifizieren und zu sagen, das wird immer gut und jeder hat was davon. Das heißt, erstmal geht es darum, dass die Organisation was davon hat und dafür gibt es gute Gründe, einen gewissen Veränderungsprozess zu tun. Und dann muss ich trotzdem für mich selber auch meine Gründe ausarbeiten. Was habe ich davon, wenn ich da mitmache? Oder was sind meine Widerstände, warum ich nicht mitmachen kann und will? Und dann brauchen wir Dialogformate, das zu teilen. Und wichtig ist erstmal, dass wir aus dem verdeckten Widerstand, wenn dann schon mal in den offenen reinkommen, dass wir mit Ängsten, mit Sorgen, mit Bedenken arbeiten und umgehen können. Das wird es erstmal deutlich leichter machen. Aber ich werde nicht immer für jede Person eine Lösung finden, dass jeder sagt, ach ja, das klingt logisch, ja, da habe ich dies oder jenes von. Ich glaube, das wäre zu naiv.
Ja, aber das ist dann auch, glaube ich, ganz spannend, dass du sagst, es macht Sinn, auch das oder diese Bedenken auch auf eine Bühne zu holen, um zu sagen, okay, so können wir vielleicht kumuliert besser verstehen, was beschäftigt gerade viele Mitarbeitende und wo ist sozusagen auch so eine gedankliche Verpropfung des Flusses sichtbar und darauf dann sozusagen gezielt einzugehen, wenn ich das richtig verstanden habe, oder? Macht ihr dann solche Formate dann
auch? Ja, absolut. Also es wird transparent kriegen und dann können wir gucken, wie Lösungen aussehen, zumindest mal emotionale Lösungen aussehen, auch wenn wir faktische Lösungen nicht immer schaffen. Aber ich meine, in vielen Branchen, in vielen Unternehmen laufen gerade Restrukturierungsprozesse, ist ganz viel Bewegung drin, viel Unsicherheit, Ängste und so weiter. Die sehen ja nicht weg, nur weil wir nicht drüber reden. Und die kriegen wir auch nicht immer 1:1 sofort aufgelöst und alle sagen, ach, das ist ja toll, dass wir jetzt hier in Restrukturierung reingehen. Das mag rational nachvollziehbar sein, aber emotional ist es trotzdem für viele dann die Hölle. Und da müssen wir einfach gucken, wie wir das emotional auch lösen und kompensieren, weil wir immer noch eine leistungsfähige Organisation haben wollen, können nicht alles jetzt stehen und liegen lassen, bis das irgendwie anders ist.
Was würdest du so einschätzen, André, aufgrund deiner Erfahrung? Wie viel Zeit braucht es dann immer für organisatorische Veränderungen? Also ist das abhängig von der Größe dessen, was ich verändern möchte? Oder gibt es da irgendwie immer so eine gewisse Zeit, die Menschen brauchen aus deiner Perspektive, um sich an Veränderungen zu gewöhnen oder einen Umgang zu finden? Kann man das so irgendwie ableiten? Oder wie lange begleitest du vielleicht Organisation mit deiner Organisation?
Also das ist völlig unterschiedlich. Mhm. Das lässt sich jetzt so pauschal nicht sagen. Also das sind verschiedene Faktoren, würde ich sagen. Ja, es ist die Größe, aber es ist vor allem auch der Einschnitt des Veränderungsprozesses, wie tief der in die DNA von der Organisation reingeht, strukturell, kulturell oder in welcher Dimension auch immer. Das heißt, erfahrungsgemäß kommen die Leute ganz gut mit den Veränderungsprozessen zurecht, deren Wertesystem und deren Grundüberzeugung sehr gut mit einem Veränderungsprozess matchen. Die, die dann eher eine gewisse Ungleichheit haben, tun sich deutlich schwerer damit. Und das kennen wir ja von uns selber auch. Nicht jeder Veränderungsprozess ist schlecht. Ne, wir haben vor vielen Jahren hatten wir, weiß nicht, keine Handys, keine Streamingdienste. Jetzt freuen wir uns alle über ChatGPT und so. Das sind ja auch alles Veränderungsprozesse. Ne? Ja. So jetzt, oh, ich suche nicht mehr bei Google, sondern ich interagiere mit ChatGPT. So ist vielleicht relativ leicht, weil er für mich komfortabel ist und weil ich was davon habe und leichter irgendwie bestimmte Ergebnisse bekomme, die ich erwarte. Und deswegen muss man immer gucken, wie die emotionale Basis von diesem Veränderungsprozess ist und welche Werte und welche Bedürfnisse bei mir ein Veränderungsprozess auslöst. Und ich glaube, es lohnt sich, über die Ebene immer wieder zu kommen und das zu reflektieren.
Ja, ja, und das glaube ich auch, dass es schön ist oder klug ist, da diese Dialogformate aufzubauen, plus immer wieder nah dran zu sein an den Steps und an den Prioritäten, die gerade vollzogen werden sollen, ne? Um da einfach auch nochmal eine Klarheit reinzubringen. Das kann ich super nachvollziehen und finde das auch total klug. Was du gerade gesagt hast, den Punkt würde ich auch gerne nochmal aufgreifen. Hier geht es ja auch so das Thema Next Level Change. Das Thema KI zum Beispiel. Ich nehme ChatGPT, nutze das irgendwie, um irgendwelche Dinge zu strukturieren, nach vorne zu bringen, mich produktiver zu positionieren. Was glaubst du, kann denn auch zukünftig künstliche Intelligenz im Kontext von einer Begleitung von organisatorischem Wandel? Gibt es da Potenziale, die du siehst?
Ja, also ich glaube, da gibt es schon viele Aspekte, die wir KI-gestützt zukünftig wesentlich schneller, leichter und so weiter einbinden können, nennen wir es mal so. Ich glaube, jegliche Form von Analyse wird KI-gestützt sehr gut möglich sein. Also Kulturanalysen, strategische Analysen, Organisationsanalysen und so weiter. Ich glaube, das wird sehr gut KI-gestützt möglich sein. Inklusive der Auswertung, Aufbereitung der Ergebnisse, Finden von Lösungsansätzen und so weiter. Ähnlich wird es sein bei der Entwicklung von Zielbildern. Auch da wird KI viel möglich machen. Die Frage, die sich bei uns in der Praxis halt immer stellt, ist, gerade wenn wir in Richtung Umsetzung kommen, je mehr die KI macht, desto weniger machen die Menschen. Wie hoch ist dann das Commitment zu einem Veränderungsprozess? Ja. Und dieser Partizipationsgrad, das ist schon ein entscheidender Einflussfaktor. Deswegen muss man da immer genau hingucken. Deswegen, ich glaube, Analyse super, Zielbilder super, alles, was Umsetzung angeht und Change angeht, werden wir sehr genau abwägen müssen, was für den Erfolg von einem Veränderungsprozess relevant ist. Und ich glaube, dass wir da schon viele Tools und Mechanismen, Tools und Elemente aus der KI nutzen können. Aber ich glaube, dass Umsetzung sehr stark weiter von Führungskräften oder von anderen Menschen tendenziell eher getrieben wird, als jetzt nur von Bots und Agents. Also ich glaube, da wird ein Limit sein.
Ja, und das kann ich super, also das kann ich super nachvollziehen. Andere finde ich auch klug, ne? So das Thema, wie stark integriere ich das und möchte ich das auch integrieren in die Verbesserung meines Alltags, ne? Und wenn ich sozusagen da gar keinen Bezug habe oder wenig Einflussmöglichkeiten in den Weg, dann ist natürlich sozusagen so eine Reaktanz schon häufig vorprogrammiert, dass man sagt, naja, war ja gar nicht meine Idee, oder ob das so aufgeht, die Kontextdaten, die in die KI geladen worden sind, doch nicht so gut. Die kennen uns gar nicht. Also das finde ich super nachvollziehbar, da nochmal drauf zu gucken und da nochmal zu gucken, wo sind da auch in der jeweiligen Organisation so eine Grenze erreicht, dass wir da einfach darüber merken, dass das nicht gut funktioniert. Finde ich super cool. André, ich kenne dich ja jetzt schon einige Jahre und ich habe dich immer als eine Person gesehen und beobachtet, die immer Lust hat auf Veränderung und die auch sich immer challenged mit neuen Themen und mit neuen Weiter-Momenten, also Entwicklungsmomenten und Co. Und Wie machst du das persönlich, André, immer, dass du immer Lust hast, dich in die Gestaltung zu bringen? Auch, also nicht nur als Person, sondern auch mit deiner gesamten Organisation. Ne? Das finde ich immer total bewundernswert, dass man irgendwie Lust hat, sich da weiter zu verändern und immer wieder nah dran zu sein an den Kunden und Co. Und vielleicht kannst du uns da auch noch mal ein, zwei Punkte mitgeben, warum dir das gelingt. Also was ist so ein Thema, irgendwie Haltung, Mindset, was ist dafür notwendig, dass das so toll ist?
Ja, ich überlege gerade, ob mir das immer gelingt. Ich glaube, ich habe auch Müdigkeitsphasen in Veränderung, aber ich glaube, in dem Begriff Motivation steckt ja der Begriff Motiv drin. Und ich glaube, dass ich sehr schnell Motive entdecke, was drin ist, was möglich ist. Und das erzeugt bei mir und auch bei meinem Team eine gewisse Energie, nach vorne zu gucken, auszuprobieren. Deswegen auch Pioneers, Pioniergeist, Dinge wieder auszuprobieren. Und das treibt mich schon an. Und natürlich bin ich schon sehr visionsgetrieben, dass ich Bock habe, was zu verändern und nach vorne zu bringen und bin deswegen auch Unternehmer. Ja. Nichtsdestotrotz hilft es mir manchmal auch, gezielt und bewusst Schmerzpunkte zu setzen, um Dinge zu beschleunigen. Und deswegen, ich glaube, noch ein letzter Aspekt, der mir durch den Kopf geht, und eine gewisse Peer Group, also Menschen, die auch Lust auf Veränderungen haben, das tut mir auch gut. Also wenn ich viele Menschen in meinem Kontext hätte, die glücklich und zufrieden sind, so wie es ist und wie sie gerne alles haben wollen, ist schwierig und dann langweilen mich die Dinge, glaube ich, einfach irgendwann. Ich brauche ein bestimmtes Lebenstempo, da bin ich glücklicher und deswegen, glaube ich, habe ich da immer wieder Bock, neue Dinge auszuprobieren, anzustoßen und auch Bock auf Veränderung.
Ja, das ist toll und das ist, glaube ich, auch, da sind viele Punkte drin irgendwie, die man für sich auch nochmal ableiten kann, die dann auch Veränderung einfacher gestalten lassen. Auch gerade das Thema, worin liegen Motive und worin liegt denn auch irgendwie so ein persönlicher Fortschritt, das zu erkennen und das zu sehen. Plus ein Umfeld zu haben, die auch offen sind, ja, die eine gewisse Offenheit haben und vielleicht sogar auch ein gewisses Moment manchmal auch von Unzufriedenheit hat, zu sagen, nee, das geht besser oder ich möchte gerne eine andere Art von Routine integrieren und dafür brauche ich sozusagen einen neuen Weg.
Also, ja, und ich finde es auch geil, du hast so eine Idee im Kopf, wo so was Vages, wie es anders aussehen kann und dann legst du los und dann merkst du, es wird Wirklichkeit und so und es ist, das kann schon eine sehr, sehr positive Energie, finde ich, haben und viel Spaß machen. Manchmal gehen auch Dinge schief, keine Frage, oder klappen nicht so, wie du es dir vorstellst. Aber dieser Reiz, dass eine Idee wieder Wirklichkeit wird, die finde ich schon faszinierend.
Ja, also das ist ein ganz toller Schluss, finde ich. Und das würde ich auch allen gerne schenken oder stärken, dass wir genau diese Lust an Veränderung, diese Chancenorientierung sehen. Das ist manchmal auch schwierig, keine Frage, aber ich glaube, das, was und wie du das auch ausgesprochen hast, zeigt einfach, mit welcher positiven Energie du dann aufgeladen bist. Ne? Und dass es dann auch irgendwie einwirkt auf so ein Team und auf so eine Company, auf so eine Organisation. Und das fand ich ganz, ganz wunderbar. Wie sowieso das ganze Gespräch, André. Ich fand, da waren viele, viele Punkte drin, die ich super spannend finde, wenn es darum geht, wie können wir Change Management auf ein neues Level heben. Und ich werde mir jetzt auch noch mal in Ruhe die ganze Folge ansehen und so meine persönlichen Highlights noch mal ins Schaufenster stellen. Und möchte mich ganz, ganz herzlich bedanken, André, für deine Zeit, die du investiert hast, weil das ist immer das kostbarste Gut, was wir haben. Und vielen, vielen Dank, dass du die ganzen Insights mit uns geteilt hast.
Danke, Christoph, für den Austausch mit dir.
Dann bis bald. Mach's gut, André.
Bis bald.
Ja, ich durfte mir gerade das ganze Gespräch mit André nochmal anhören und für mich sind so drei Punkte wirklich spannend gewesen. Nämlich einmal die Bedeutung klarer Gründe für Veränderung. Und André betont ja auch im Gespräch, dass Veränderungsinitiativen oft daran scheitern, weil die Gründe für die Veränderung nicht klar und oder stark genug sind. Und ich finde, das ist immer ganz wichtig, dass wenn wir in Veränderungsmomente eintreten, sei es persönlich als auch auf Organisationsebene, es einfach total wichtig ist, genau diese Klarheit der Gründe hervorzuschälen, um die dann auch irgendwie mit allen zu teilen und dass das auch sozusagen sichtbar ist, warum sich die Veränderung begründet oder worin sich die Veränderung begründet, so müsste ich sagen. Das fand ich total spannend und stark. Und ich fand auch, dass den zweiten Punkt irgendwie, den ich mitgenommen habe, richtig und wichtig, nämlich, dass das Thema
Partizipation Schlüssel ist für den Erfolg von Veränderungsprozessen, denn gerade dieser Partizipationsgrad in Veränderungsprozessen hilft, Veränderung nachhaltig in den Organisationen zu implementieren. Und da ist einfach total wichtig, auch Menschen aktiv einzubeziehen und auch sozusagen echtes Engagement zu schaffen. Denn ohne Partizipation ist der Erfolg von Veränderungsinitiativen wirklich stark gefährdet. Und der dritte Punkt ist nochmal das Thema Priorisierung und das Thema Kapazitätsmanagement. Das fand ich auch total spannend, nämlich dass es total notwendig ist, Prioritäten zu setzen und auch ganz klar Prioritäten richtig zu managen, um sozusagen den Stau in der Organisation zu vermeiden und einfach die Prioritäten klar zu haben, die Prios klar zu haben, auch über diese Visualisierung, über so ein Prio-Board, das fand ich total spannend, um da einfach den Fokus wirklich auf die wichtigen Themen zu lenken und den Fluss in der Organisation zu verbessern. Also das sind, finde ich, echt total tolle Highlights aus meiner Perspektive. Vielleicht, genau, findet ihr weitere spannende Highlights. Ich glaube, da war viel drin im Gespräch. Und ja, seid gespannt auf die nächsten Folgen. Aber heute haben wir auf jeden Fall wieder auch einiges zum Thema Next Level Change gehört. Also, dann bis bald.
Vielen Dank fürs Zuhören bei Next Level Change. Erfolgsfaktoren für Veränderungen. Wenn Sie keine Folge verpassen möchten, abonnieren Sie jetzt unseren Podcast und bleiben Sie immer auf dem neuesten Stand. Bis zum nächsten Mal, Ihr Team von Next Level Change.